Geschriebenes Silber. Natürlich grub Orpheus nicht selbst. Er stand da in seinen feinen Kleidern und sah zu, wie Farid schwitzte. An zwei Stellen hatte er ihn bereits graben lassen, und das Loch, an dem Farid nun schaufelte, war schon so tief, dass es ihm bis zur Brust reichte. Die Erde war feucht und schwer. Es hatte viel geregnet in den letzten Tagen, und der Spaten, den der Fleischberg besorgt hatte, taugte nichts. Außerdem war da der Gehängte über Farids Kopf. Der kalte Wind schwang ihn hin und her an seinem verrotteten Seil. Was, wenn er herunterfiel und ihn unter seinen faulenden Knochen begrub? An den Galgen zur Rechten schwangen drei weitere traurige Gestalten. Der neue Statthalter liebte das Hängen. Es hieß, dass der Hänfling sich aus dem Haar der Gehängten Perücken machen ließ, und die Witwen in Ombra flüsterten, dass aus diesem Grund auch schon so manche Frau hatte hängen müssen. »Wie lange brauchst du denn noch? Es wird schon hell, na los, grab schneller!« fuhr Orpheus ihn an und kickte einen Schädel zu ihm in die Grube. Wie grausige Früchte lagen sie unter den Galgen. Es dämmerte tatsächlich schon. Verdammter Käsekopf! Fast die ganze Nacht hatte er ihn graben lassen. Ach, wenn er ihm doch bloß den blassen Hals umdrehen könnte. Schneller? Dann lass doch zur Abwechslung mal deinen feinen Leibwächter schaufeln. Auf die Art wären seine Muskeln wenigstens zu etwas gut. Der Fleischberg verschränkte die klobigen Arme und lächelte verächtlich zu Farid herab. Orpheus hatte den Riesen auf dem Markt gefunden. Er hatte dort für einen Bader die Kunden festgehalten, wenn er entzündete Zähne zog. »Was du wieder daherredest?« hatte Orpheus nur herablassend erwidert, als Farid ihn gefragt hatte, wozu er noch einen Diener brauchte. »Selbst die Lumpenhändler in Ombra haben einen Leibwächter wegen all des Gesindels, das sich auf den Gassen herumdrückt, und ich bin wesentlich reicher als sie.« Womit er sicherlich recht hatte. Und da Orpheus besser zahlte als der Bader und dem Fleischberg von all dem gequälten Geschrei schon die Ohren schmerzten, war er ohne ein Wort mit ihnen gegangen. Os nannte er sich. Ein sehr kurzer Name für einen so großen Kerl, aber passend für jemanden, der so selten sprach, dass Farid zunächst geschworen hätte, dass sich in dem hässlichen Mund keine Zunge befand. Essen tat dieser Mund dafür umso mehr, und es kam immer öfter vor, dass der Fleischberg das, was Orpheus Mägde Farid hinstellten, gleich mitverschlang. Anfangs hatte Farid sich darüber noch beschwert, doch nachdem Os ihm dafür auf der Kellertreppe aufgelauert hatte, ging er lieber mit knurrendem Magen schlafen oder stahl sich etwas auf dem Markt. Ja, der Fleischberg hatte das Leben in Orpheus Diensten nur noch trostloser gemacht. Eine Handvoll Glasscherben, in Farids Strohsack gesteckt, ein vorgestelltes Bein am Ende einer Treppe, ein plötzlicher, fester Griff ins Haar. Vor Os musste man ständig auf der Hut sein. Nur nachts hatte man Ruhe vor ihm, wenn er unterwürfig wie ein Hund vor Orpheus Kammer schlief. »Leibwächter graben nicht«, erklärte Orpheus mit gelangweilter Stimme, während er ungeduldig zwischen den ausgehobenen Löchern auf- und abschritt. »Und wenn du weiter so trödelst, werden wir dringend einen Leibwächter brauchen. Noch vor Mittag werden zwei Wilderer zum Hängen hergebracht.«
»Na bitte, ich sag's dir immer wieder, lass uns die Schätze einfach hinter deinem Haus finden.«
Galgenberge, Friedhöfe, niedergebrannte Höfe. Orpheus liebte Orte, die Farid schaudern ließen. Nein, vor Geistern fürchtete der Käsekopf sich wahrlich nicht. Das musste man ihm lassen. Farid wischte sich den Schweiß aus den Augen.
»Du könntest wenigstens genauer beschreiben, unter welchem verdammten Galgen der Schatz liegt. Und warum bei allen Teufeln muss er so tief vergraben sein?«
»Nicht so tief, hinter meinem Haus!« Orpheus spitzte verächtlich die mädchenweichen Lippen. »Wie originell! Hört sich das etwa so an, als ob es in diese Geschichte passt? Nicht einmal Finoljo würde auf so einen Unsinn verfallen!« »Doch wozu erkläre ich dir das immer wieder? Du begreifst es sowieso nicht.«
»Ach nein!«
Farid stieß die Schaufel so tief in die feuchte Erde, dass sie stecken blieb. »Aber eins begreife ich sehr wohl, dass du dir einen Schatz nach dem anderen herschreibst, den reichen Händler spielst und jeder Markt in Ombra nachsteigst, während Staubfinger weiter bei den Toten liegt.« Farid spürte, wie ihm erneut die Tränen kamen. Der Schmerz war immer noch so frisch wie in der Nacht, in der Staubfinger für ihn gestorben war. Wenn er nur sein starres Gesicht hätte vergessen können,
Wenn er sich nur so hätte an ihn erinnern können, wie er im Leben gewesen war. Aber immer wieder sah er ihn in der verfallenen Miene liegen, so kalt und stumm, das Herz erfroren. »Ich bin es leid, deinen Diener zu spielen«, schrie er zu Orpheus hinauf. In seiner Wut vergaß er sogar die Gehängten, die es bestimmt nicht mochten, wenn man an ihrem Sterbeplatz herumschrie. »Du hast deinen Teil der Abmachung ja auch nicht gehalten, nistest dich ein in dieser Welt wie eine Made im Speck, statt ihn endlich zurückzuholen. Du hast ihn begraben wie all die anderen.« »Fenollio hat recht, du bist so nützlich wie eine parfümierte Schweinsblase. Ich werde Maggie sagen, sie soll dich zurückschicken. Sie wird es tun, du wirst schon sehen.«
Os sah Orpheus fragend an. Sein Blick flehte um die Erlaubnis, Farid packen und auf gründlichste Weise grün und blau schlagen zu dürfen, aber Orpheus beachtete ihn nicht. »Ah, bei dem Thema sind wir wieder«, sagte er mit nur mühsam beherrschter Stimme. »Die unglaubliche, unübertreffliche Maggie, Tochter eines nicht weniger fabelhaften Vaters, der inzwischen auf den Namen eines Vogels hört und sich mit einer Bande verlauster Räuber im Wald versteckt, während zerlumpte Spielleute ein Lied nach dem anderen über ihn dichten.